Muhammads letzter Tag, so heißt der Text. Muhammads letzter Tag ist mein erster. Ich stehe, die Augen auf den Fußboden gerichtet, in einem Klassenzimmer voller Araber. Weshalb vom Kröte-Institut stellt mich vor und macht gleich einen Witz. Und dann noch einen. Dass der neue Lehrer einen ganz schwierigen deutschen Namen habe, sagt sie, den könne man sich schwer merken. Said Marwan, sagt sie, und lacht ziemlich laut. Außer ihr lache noch ich, aber nicht so laut. Zwischen meinen Fingern reibe ich an einem Stück Kreide, bis es weg ist. Ein Schüler in der letzten Reihe versteht den Witz und grinst nachträglich. Weshalb vom Deutschen Kröte-Institut verabschiedet sich und wünscht mir noch viel Glück. Die Araber seien aber an sich ein sehr höfliches Völkchen. Dann wünscht sie den Arabern viel Glück mit mir, aber niemand versteht den Witz, ich auch nicht. Aber was weiß ich? In Wirklichkeit stehe ich in einem Klassenraum voller Araber und suche nach der Kreide zwischen meinen Fingern. Ich schwitze sehr. Woher ich komme, fragen mich die Araber, woher kommen sie, Said Marwan, dass ich aus Deutschland komme, antworte ich, dass ich aber irgendwie auch aus Palästina kommen würde, sage ich. Ob ich schon einmal in Palästina gewesen sei, wollen die Araber wissen. Dass ich schon einmal in Palästina gewesen sei, antworte ich den Arabern. Dass wir anfangen könnten, füge ich hinzu, mit dem Deutschlernen vielleicht, sage ich leise. Wo ich denn gewesen sei, fragen die Araber, also wo in Palästina ich denn gewesen sei. Ich sage, dass sie jetzt ruhig ihre Bücher aufschlagen könnten. Ob es vielleicht Tel Aviv gewesen sei, fragen die Araber, und ich sage irgendeine Seitenzahl, während die Araber lachen über den Witz, den ich nicht verstanden habe. Oder, seien wir ehrlich, den ich nicht verstanden haben will. Dann sagen die Araber etwas auf Arabisch, das ich verstehe, oder, wenn wir auch hier ehrlich sind, dann verstehe ich es nicht. Und wenn wir weiter ehrlich sind, und ganz ehrlich, dann wird Muammar al-Gaddafi in Wirklichkeit noch genau 56 Tage am Leben bleiben. Ich schwitze wie ein Bekloppter. Nicht, weil Bekloppte besonders stark schwitzen, sondern weil es recht heiß ist. Nicht, weil es Sommer ist, sondern weil die Sterne in der Nacht direkt aufs Land scheinen. Nicht, weil es keine Wolken gibt, sondern weil Licht und Schatten eine schlechte Figur machen. Nicht, weil das stimmt, sondern weil das Quatsch ist. Wenn es dunkel wird, muss ich zu Hause sein. Ich spiele Karten mit meinem Mitbewohner Khaled. Ich spiele Skat, er spielt etwas anderes. Ich werfe Kreuz ab, er sagt Partie, legt seine Karten auf unseren Plastiktisch und trinkt einen Schluck Cola. Ich reklamiere nicht, wenn ich Kreuz spiele, dann habe ich eben verloren, egal ob Skat oder nicht. Einmal in der Stunde fällt der Strom aus. Alle 2 Stunden geht Khaled mutig vor die Tür, um Zigaretten zu kaufen, von wem auch immer. Täglich holen wir schwere Kanister mit trinkbarem Wasser aus dem Keller, die irgendwer da täglich abstellt, wer auch immer. Einmal die Woche kommt irgendeiner vorbei, wer auch immer, und bringt uns ein Huhn. Immer wieder laufen irgendwelche Kinder durch die Straßen, durch sehr dunkle Nächte über vulkanartig aufgesprungenen Straßenbelag. Zum Schlafen stelle ich mir einen Ventilator vors Gesicht und draußen ballert eine Stalinorgel kleine Löcher in den großen Himmel. Ich denke kurz über Kreuz und die Moslems nach, aber nur ganz, ganz kurz. An ruhigen Tagen hat die Stadt ein Fieber und es gibt kaum Luft zu atmen. Ich röchle dann, als wäre ich krank. Khaled atmet wie ein Sportler. Auf dem Markt, der immer dann offen hat, wenn die Stadt unter dem Fieber zu leiden scheint, verbringen wir Stunden. Wir kaufen Brot und ein gelbes Huhn und Khaled spricht mit den Männern, die wir treffen und die uns über das Fieber der Stadt informieren. Ich nicke dann und schaue zum Obst, wo es schwarze Erdbeeren gibt. Einer dreht eine Runde mit einem Pickup-Truck auf der Ladefläche, steht einer mit 2 Maschinenpistolen und schießt ein Lied in die Luft. Einer ruft Oliven aus und fasst italienischen Käse und Rinderschinken. Einer ist etwa 7 Jahre alt und läuft mit einer Handvoll geklauter Pistazien durch die Markthalle. Er stolpert über einen Pfauenkäfig und fällt. Einer, der Pistazien verkauft, zieht den Jungen, dem sein beiges Kleid beim Sturz zerriss, an den Ohren zum Pistazienstand zurück. Einer zieht Federn aus einem Vogel und ich schaue auf die schwarzen Erdbeeren und kann es nicht richtig glauben. Aber was weiß ich? Die Wirklichkeit ist zu einem zarten Spinnennetz geworden, gespannt zwischen zwei schwarze Löcher im Weltall. Wenn wir also wirklich, wirklich ehrlich sind, dann gibt es keine Kreide, sondern ein Whiteboard mit Filzstiften. Ehrlich ist auch, das Obst an den Marktständen atmet einen Tag lang Diesel, bis es schwarze Blasen schlägt. Und am Strand liegen schwarze Plastiktüten, in denen die in schwarze Wolle verpackten Frauen ihren Hausmüll zum Strand getragen haben. Die Männer verpacken die Frauen den Müll. Und ins Wasser gehen nur sehr Mutige. Und ich bin kein sehr Mutiger. Und Khaled hat noch nie mit einer Frau geschlafen. Und ehrlich ist auch, der Name meines Mitbewohners ist Abdurrauf und nicht Khaled, was der Name meines Vaters ist. Weshalb, fragt mich, weshalb ich keine anständigen Klamotten habe. Araber seien sehr förmlich, sagt sie, ich solle mir eine Hose kaufen, die richtig sitzt und ein paar Hemden. Sie fasst mich am Bein an und am Bauch und dann schreit sie mir ins Gesicht, du siehst aus. Khaled wartet draußen. Ich kaufe mir auf dem Markt eine Hose, die glänzt und ein Hemd, das rosa ist. Im Spiegel sitzt alles, ich drehe mich zur Seite und einmal um die eigene Achse. Ich stelle mich mit dem Rücken zum Spiegel und drehe den Kopf zurück. Ich mache eine Kniebeuge, gehe mit den Fingern über das Material und mache mit den Armen eine Windmühle. Auf die Hose ist eine Blume gestickt, auf das Hemd auch. Ich bin kurz zufrieden, dann schaue ich noch einmal in den Spiegel. Ich bezahle und sage zu Khaled, aber vor allem zu mir selbst, dass ich gerade eine glänzende Hose gekauft habe und ein rosa Hemd. Ich kaufe noch eine Uhr, einen Gürtel und ein paar Socken aus Polyester. Am nächsten Baum werfe ich alles auf einen Müllhaufen, der da liegt und nicht abgeholt wird. Um einen Baum hat sich das Magnetband einer Kassette gewickelt. Jemand wirft eine Kiste schlechter Gurken dazu. Ich erzähle Khaled, dass ich finde, dass die Wirklichkeit wie ein Spinnennetz im All ist. Die schwarzen Löcher erwähne ich nicht. Khaled findet, dass die Wirklichkeit eher wie ein roter Himmel ist, mit einer halben Sonne am Horizont, von der man nicht genau weiß, ob sie aufgeht oder untergeht. Dann sagt Khaled, dass er findet, weshalb sei die dickste Kröte im Kröte-Institut, so etwas wie die Oberkröte und dass man in Frankreich Kröten essen würde. Khaled sagt, dass er sich vorstellen könnte, dass weshalb das letzte Mal vor 53 Jahren Sex gehabt habe. Er sagt dann nicht, dass er sich gut vorstellen könne, dass sie es seiner geschätzten Meinung nach dringend wieder einmal nötig habe, aber irgendwie sagt er es eben doch. Wir gehen zum Strand und essen dort das Brot. Khaled hat mir einen Apfel geklaut und das Huhn werfen wir weg, weil es stinkt. Ich lasse Sand durch meine Finger rieseln, bis mir eine Glasscherbe den rechten Zeigefinger aufschneidet. Khaled arbeitet als Sekretär, ich als Lehrer. Und die Kröte arbeitet als Nazi. Das kriege ich echt immer nur schwer, Brille. Während wir am Strand sitzen, einer ist vorbeigekommen und hat uns Kaffee gebracht, bekommt Khaled einen Anruf. Ich höre, weshalb am anderen Ende schimpfen und krächzen und schreien, es geht um Papier. Weshalb, um Gottes Willen, bedruckst du die Seiten nicht doppelt? Weshalb kannst du nicht wie jeder normale Mensch die Blätter auf zwei Seiten bedrucken? Ich werde dir das abziehen, nur dass du das weißt. Ich bin nicht euer Goldesel. Ihr könnt ja sehen, wo ihr bleibt. Khaled legt auf und sagt, dass er los müsse, weil weshalb es wieder brauchen würde. Es würde ihr nach ihm verlangen, seine goldenen Lenden und ihr Schlangenteich hätten da etwas zu besprechen. Sie sei eine, der es jetzt richtig besorgt werden würde, von ihm. Dann geht er sehr langsam und mit krummem Rücken. Ich sage, dass die Wirklichkeit auch ist wie eine Krähe in einer Region, in der es keine Krähen gibt. Oder besser wie das Knistern von brennendem Holz. Oder besser wie das Krachen einstürzender Häuser. Oder besser wie das, was zwischen dem Knistern brennenden Holzes und krachend einstürzenden Häusern ist. Weshalb hat Schinken ins Land geschmuggelt mit ihrem Krötepapier? Wir essen einen Kartoffelsalat mit Mayo und gekochtem Schinken. Statt Zwiebeln gibt es Ingwer, statt Schnittlauch gibt es nichts. Ich erzähle, weshalb, dass die Wirklichkeit wie eine Krähe geworden ist, die in einer Region lebt, in der keine Krähen leben. Weshalb schaut mich an und schiebt ihre Oberlippe gegen die Nase. Was das denn heißen soll, fragt weshalb wie ein Brotmesser. Wirklichkeit. Ich sage, Wirklichkeit heißt eine Krähe, die in einer Region, in der das Wirklichkeit keine Krähe sein kann, unterbricht mich weshalb sehr laut. Diese spezielle Krähe mag ja wirklich sein, es gäbe aber einen Unterschied zwischen Wirklichkeit und Wirklichem. Obendrein ist das Ding mit der Krähe auf verletzende Weise beliebig. Und weshalb ist die Möglichkeit so unwirklich? Da muss es doch einen Grund geben. Mit Metaphern verhalte es sich wie mit Schnaps, sagt sie. Je mehr Alkohol da drin sei, desto weniger Geschmack habe er. Krähe und Tod, das ist Kitsch, sagt sie und kratzt mit einem Fingernagel über die Tischplatte. Dann könne man ja auch sagen, die Wirklichkeit ist wie der Tod im Krieg. Da passiert nichts, nichts. Sehr hochprozentiger Schnaps ist das, kleingeistiger Schnaps, sehr kitschig. Stattdessen könne eine Krähe ja auch Schnaps im Nebel trinken, während die Wirklichkeit in die Wüste fällt. Da, haha, passiert was. Alles andere ist ein Vergehen an der Ambivalenz der Wirklichkeit. Wie würdest du es denn finden, wenn ich sagen würde, du bist wie ein Mops, ein großer, dicker Mops? Das hat auch etwas mit Empathien zu tun, Freundchen. Dann rollt sie eine Scheibe Schinken zusammen und bewirft damit ein paar Araber, die am Fenster vorbeigehen. Ich überlege kurz und will Khalid sagen, dass weshalb eine niedrige Frustrationsschwelle hätte, aber ich finde nicht die richtigen Worte. Stattdessen sage ich, weshalb ist eine wütende Fliege, die mit ihren 1000 Augen immer wieder gegen eine dunkle Glühbirne fliegt, bis das dünne Glas zerspringt. Khalid fragt mich, was ein Schrapnell sei. Ich frage ihn, woher er das Wort kenne. Khalid sagt, dass er das nicht sagen möchte. Ich überlege noch einmal und sage dann auch nichts. Auf der Straße trinken wir Kaffee und rauchen. Khalid bringt mir Liebe bei. Barakallaufik heißt vielen Dank. Wafik Barakallah heißt vielen Dank für vielen Dank. Ein Finger auf die Wange heißt schöne Frau. Ein Mittelfinger heißt fuck you. Ich sage, dass ich das weiß. Khalid sagt, er weiß, dass ich das weiß. Ich sage Barakallaufik und er sagt Wafik Barakallah. Ein Schufre heißt, ich sehe. Dann lädt uns weshalb zum Essen ein. Es gibt alkoholfreies Bier mit Alkohol, Weißbrot, Thymian und eine Dorade. Für uns das Brot und für weshalb der Fisch. Khalid ist im Krieg. Wir nennen das so, finden wir witzig. Ich spiele seine Frau, die im Krieg zu Hause auf ihren Mann wartet. Das findet er witziger als ich, aber ich finde es auch etwas komisch. In der Nacht klingelt es an der Tür und ich denke sehr schnell an ein Schrapnell. Ich denke, dass hinter der Tür ein Schrapnell mit einer Botschaft auf mich wartet, durch Mark und Bauch. Ich rauche schnell und versuche, die Umdrehung meines Ventilators zu zählen. Es klingelt dann nochmal. Ich erinnere mich an weshalb, die gesagt hat, Araber seien sehr förmlich. Sie hat auch gesagt, Araber seien höflich und unpünktlich und lichtscheu und gute Autofahrer. Nach 2 Zigaretten und vielen 1000 Umdrehungen, was weiß ich, kann man nicht zählen, klopft es an der Tür. Wer ist da? Weshalb lässt du mich nachts auf der Straße stehen? Wer ist da? Wie nennt man einen Araber, der Medizin studiert hat? Man nennt ihn Arzt. Weshalb hat eine Kerze in der Hand und zittert vor Wut? Sie zittert, ich denke vor Wut. Sie geht an mir vorbei und steht dann im Flur. Sie mustert mich, die Kerze ist nur noch ein paar Zentimeter hoch. Wir stehen sehr lange da und schauen uns an, auf unseren Gesichtern das flackernde Licht der Kerzenflamme. Weil mir die Stille unangenehm ist, sage ich, der Ventilator dreht wohl seine Runden. Ja, sagt sie, sie wolle mit mir nochmal über Papier sprechen, ob wir uns irgendwo setzen könnten. Ich nehme ihre Hand, die sehr alt ist, und ziehe sie in mein Zimmer. Sie redet kurz über Papier, dann nicht mehr, dann schweigen wir, bis das Wachs verbraucht und der Docht erloschen ist. Es ist dunkel, die ganze Stadt ist dunkel, es knallt und Häuser fallen, niemand schreit, niemand ist da, aber es zischt und knallt und fällt. Weshalb hat meine Hand nicht losgelassen und sie zittert noch, weshalb, wer weiß. Das Knallen haben wir gelernt, das Knallen ist ein gutes Zeichen. Wer den Knall hört, hat ihn überlebt. Das Zischen der Tomahawk-Raketen aber ist wie eine Nachricht mit einem Schrapnell durch Mark und Bauch. Eine fliegt am Fenster vorbei, der Pilot, eine digitale Steuerungseinheit, schaut uns an, wirft uns einen Kuss zu und macht sich auf den Weg, den nur er kennt, in dieser sehr schwarzen Nacht. Und plötzlich geht das Licht an und weshalb hat geweint. Wir bleiben so lange sitzen, bis der Ventilator raucht. In der Zeitlinie tut sich etwas. Aus den gelben Böden dampft der Aufbruch, so sagt man, er dampft der Aufbruch. Durch den Nebel der Zeit suche ich die Wahrheit. Ehrlich ist, dass ein Ventilator von einem Stromausfall genauso betroffen ist wie das Licht der Stadt. Ehrlich ist, dass weshalb Schweizer Kräuter Bonbons lutscht und wie meine Großmutter riecht. Ehrlich ist auch, dass niemand ein Huhn wegschmeißt. All der Kitsch ist ehrlich, wenn ich es doch sage. Ehrlich ist der Wind und der Rauch und der Nebel. Ehrlich ist die Zeit, ehrlich ist aber auch alles, was so zu erzählen ist. Am nächsten Morgen liegt mir weshalb in den Armen. Ich laufe barfuß das Treppenhaus hinunter und springe vor der Tür in meine Stiefel. Ich laufe zum Meer, außer dem Knallen bin nur ich auf der Straße. 7 Ecken, ein rauchender Colt, wenn es denn erlaubt ist. Ich trinke alkoholfreies Bier zum Frühstück und lasse Sand durch meine Finger laufen. Einer schlägt einen Jungen auf den Hinterkopf, der Junge weint. Ich stelle mir vor, dass ich nach Hause komme und Khaled über weshalb gebeugt antreffe. Oder hinter ihr stehend, sein erregiertes Glied von seinem Körper abstehend, wie ein neugieriges Kind aufmerksam die Umgebung beobachtend, glänzend. Und weshalb hat den Hintern in die Höhe gestreckt, während ihr Kopf in ein Kissen gefallen ist, vielleicht weint, vielleicht schläft, vielleicht tot. Und ich sage, aber Khaled, ich dachte, du wärst heute im Krieg. Und weshalb wacht auf oder hört auf zu weinen und wischt sich mit der Hand über den Mund. Ehrlich ist, dass die Kröte Khaled aus der Wohnung geschmissen hat, noch in derselben Nacht wegen Papier. Ehrlich ist, dass Khaled heute Nacht gestorben ist, 7 Tage vor Muammar. Ehrlich ist, dass ein Schrapnell meinen Freund durch Mark und Bauch zu Nebel gemacht hat. Ehrlich ist ein Schrapnell allerdings nicht. In eine Moschee darf ich nicht. Vielleicht dürfte ich, aber ich traue mich nicht. Wer weiß schon, was diese Araber da machen? Und die Kröte sagt, wer weiß schon, was diese Araber da machen und weshalb? Einer wäscht sich die Füße, einer liegt mit dem Rücken an eine Wand gelehnt und raucht. 3 Frauen tragen Kleider, einer legt Kebabs auf eine brennende Tonne. Muhammads letzter Tag ist auch mein letzter. Im Taxi auf dem Weg zur Grenze halten uns Rebellen an, um uns die Nachricht zu überbringen. Sie finden es gut, glaube ich. Ein paar Kilometer weiter fegt ein Schrapnell durch die Wüste. Auf hoher See hissen die Piraten ihre fürchterlichen Leintücher. Ein Messer fällt in die ruhige See. Vom Ufer singt eine Frau im Schatten der werdenden Nacht ein Lied der Sehnsucht, beklagt und klagt. Ein Rinnsal roten Blutes läuft auf der Straße der Tapferen mit einer Staubwolke in Gleichzeitigkeit. Und die Propheten, keine Ahnung, die weinen vielleicht und ihre Tränen sind natürlich ein Meer. Sie weinen ein Meer, sie salzen das Wasser zwischen den Kontinenten.